Guten Abend. Es war das, was man wohl ein ganz großes Ding nennen kann. Als vor knapp einem Jahr Einbrecher einfach durch ein Fenster ins grüne Gewölbe eindrangen, die Schatzkammer des Dresdner Residenzschlosses, und jede Menge glitzerndes Geschmeide klauten. Juwelen wie diese großen Schleifen, ein Degen mit 770 Edelsteinen und verschiedene Bruststerne mit Diamanten. Die Räuber schlugen mit Äxten die Vitrinen ein und konnten mit der Beute untertauchen. Doch heute ein gleichfalls großes Ding der Polizei. Und nun sitzen drei Verdächtige in U-Haft, berichten Carsten Diekmann und Nadja Malak.
Auf den wohl größten Kunstdiebstahl in der Geschichte Sachsens folgt die bisher größte Razzia unter sächsischer Führung. Rund 1600 Polizisten aus 8 Bundesländern sicherten heute in Berlin mögliche Beweise und nahmen 3 Verdächtige fest. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft. Nach 2 Brüdern wird international noch gefahndet. Alle 5 gehören zum arabischstämmigen Remo-Clan.
Es handelt sich hierbei um deutsche Staatsangehörige, die dringend tatverdächtig sind aufgrund der Spurenlage, aufgrund der Kameras im grünen Gewölbe, die hier den Tatablauf uns ganz gut rekonstruieren ließen.
Bei den staatlichen Kunstsammlungen Dresden ist nun die Hoffnung groß, dass man auch die gestohlenen Stücke doch noch findet.
Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass die Stücke noch da sind, für ziemlich groß, weil sie nicht einfach verschwinden können. Sie können nicht einfach eingeschmolzen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht Spuren darauf finden kann, nachdem man jetzt die vermeintlichen Täter festgenommen hat.
Einer der Festgenommenen hätte eigentlich schon hinter Gittern sitzen sollen. Er war beteiligt am Diebstahl einer 2 Zentner schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum. Dafür wurde er zu 4,5 Jahren Jugendhaft verurteilt, die er aber noch nicht antreten musste durch einen Revisionsantrag. Von der Goldmünze fehlt, wie auch von den Dresdner Juwelen, bis heute jede Spur.
Er war 14 Jahre Innenminister in Mecklenburg-Vorpommern. Nun ist Lorenz Kaffier zurückgetreten. Ende letzter Woche war bekannt geworden, dass der CDU-Politiker sich Anfang 2018 bei einem mutmaßlichen Rechtsextremisten privat eine Waffe gekauft hatte. Kaffier daraufhin, er habe damals nichts über die Kontakte des Mannes zum Rechtsextremismus gewusst. Heute zog der Innenminister die Konsequenzen. Martin Möller berichtet.
Am letzten Donnerstag will Innenminister Lorenz Kaffier eigentlich über den Verfassungsschutzbericht von Mecklenburg-Vorpommern reden. Am Ende der Pressekonferenz fragt eine Taz-Journalistin, ob er von Frank T., dem Betreiber eines Schießstandes, eine Waffe gekauft habe.
Zu privaten Dingen können Sie mich gerne anfragen, privat. Alles andere bleibt Privatbereich. Dazu gibt es von der Stelle keine Äußerung.
Das Problem, Frank T. soll Verbindungen zur rechtsextremen Gruppierung Nordkreuz haben. Das wird im Mai 2019 öffentlich. Bis dahin hatten Sondereinsatzkommandos verschiedener Landespolizeien regelmäßig auf dem Schießplatz von Frank T. trainiert. Kaffier gerät unter Druck.
Ich habe eine Waffe bei jemand erworben, bei dem ich sie aus der heutigen Sicht nicht hätte erwerben dürfen. Aber nicht der Erwerb war ein Fehler, sondern mein Umgang damit.
2006 wurde Kaffier Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern. Er trieb das 2. NPD-Verbotsverfahren voran. Das machte ihn bundesweit bekannt. Der CDU-Politiker war auch Stellvertreter der Ministerpräsidentin.
Lorenz Kaffier hat mich am heutigen Nachmittag um ein Gespräch gebeten und seinen Rücktritt erklärt. Ich habe diese Entscheidung mit Respekt zur Kenntnis genommen.
Also hier gibt es viele Fragen, die zu klären sind. Der Rücktritt von Kaffier ist nur der Anfang.
Für Lorenz Kaffier, den bis heute am längsten amtierenden Innenminister Deutschland, ist es das Ende einer 30-jährigen Karriere in der Politik.
In der Corona-Pandemie gibt es mit den gestiegenen Zahlen bei den Neuinfektionen auch wieder mehr Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Doch was, wenn dort die Betten nicht mehr ausreichen sollten? Wer würde dann behandelt und wer nicht? Und wer würde darüber entscheiden? Bislang regelt das nicht der Gesetzgeber, sondern eine Empfehlung von Fachgesellschaften. Nun beschäftigt die Frage der sogenannten Triage, vom französischen Wort für sortieren abgeleitet, auch das Bundesverfassungsgericht. Lucrezia Gater.
Hat sie im Falle einer Covid-Erkrankung weniger Anspruch auf ein Intensivbett als ein gesunder Mensch? Es ist eine große Frage, die Nancy Poser aufwirft. Die Richterin hat eine schwere Behinderung. Durch eine Muskelerkrankung ist auch ihre Lunge schwach. Deshalb fürchtet sie, keinen Behandlungsplatz zu bekommen, sollte in den Kliniken die Triage angewendet werden.
Nach diesen Kriterien, weißt du, dass ich beispielsweise das letzte Gerät ergattert habe und dann kommt der gesunde, fitte 35-Jährige, dann würde man mich quasi von der Beatmungsmaschine abklemmen, weil er die höhere Punktzahl hat.
Ob ein Patient ein Intensivbett bekommt, hängt in Notsituationen auch davon ab, wie hoch seine Überlebenschancen sind. Das steht in den Triage-Leitlinien der Intensivmediziner. Diese schwerwiegende Entscheidung müssen mindestens zwei Fachärzte treffen.
Wir versuchen, den Menschen in der Ganzheit zu erfassen und dann sehr genau zu schauen, wer die Erfolgsaussicht hat, eine Behandlung tatsächlich mit einem guten Outcome, mit einer guten Prognose zu überleben. Das sind die Fragen. Und wir schauen nicht nach dem Faktor Behinderung, Rollstuhl oder anderen sozialen Faktoren.
Doch genau diese Prognose sei bei Menschen mit Behinderung schlechter, sagt Poser und sieht ihr Recht auf Chancengleichheit und Menschenwürde verletzt. Mit ihrer Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht will sie erwirken, dass die Triage nicht von Fachverbänden, sondern gesetzlich geregelt wird.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages mit Jan Hofer.
In Österreich ist ein erneuter Lockdown in Kraft getreten. Die Regierung begründete dies mit stark gestiegenen Infektionszahlen. Bis zum 6. Dezember bleiben viele Geschäfte geschlossen. Schulen bieten Notbetreuung an. Die Menschen dürfen ihre Wohnungen nur aus triftigem Grund verlassen. Nachts gilt eine Ausgangssperre. Bei einem Autogipfel berät zur Stunde Kanzlerin Merkel mit der angeschlagenen Branche und Gewerkschaften über die Lage in der Corona-Krise und den Klimaschutz. Bereits im Vorfeld forderten Vertreter der Großen Koalition, die erhöhten staatlichen Kaufanreize für Elektroautos zu verlängern. Die USA ziehen weitere Truppen aus Afghanistan ab. Bis Mitte Januar soll die Zahl der Soldaten von rund 4.500 auf 2.500 sinken. Auch Vertreter der Republikaner wie Senatmehrheitsführer McDonnell kritisierten den Schritt der Trump-Regierung.
Und zuletzt noch das Wetter von morgen im Nordosten. Wolken, sonst nach Nebelauflösung sehr sonnig bei 10 bis 19 Grad. Und damit zurück zu Deutschland gegen Spanien und Matthias Obdenhövel und Bastian Schweinsteiger. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.